Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Wenn ich Ihnen nur einen Ratschlag mit auf den Weg geben dürfte, er würde Sonnencreme lauten.
If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. Dieser Satz stammt von der amerikanischen Kolumnistin Mary Schmick. Sie schrieb ihn 1997 in ihrer Kolumne in der Chicago Tribune über Sonnencreme. Der Tenor war, wenn ich jungen Leuten eine Lebensweisheit mitgeben könnte, wäre es, benutzt Sonnencreme. Die Kolumne erlangte Kultstatus über amerikanische Grenzen hinaus. Der Text wurde mehrfach vertont, als Single rausgebracht und wie man gerade gehört hat, sogar auf Deutsch.
Der langfristige Nutzen von Sonnencreme ist wissenschaftlich erwiesen. Meine übrigen Ratschläge hingegen gründen auf nichts Zuverlässigerem als auf meinen eigenen, bunt gemischten Erfahrungen.
Und damit sind wir schon mittendrin in einer neuen Folge Schneller Schlau. Mein Name ist Andreas Albes und ich begrüße meine PM-Kollegin Anne Baum, die uns anlässlich von Sommer- und Urlaubszeit erklären wird, wie Sonnencreme funktioniert, wer sie erfunden hat und ob es in der Sonnencreme-Forschung noch Überraschungen zu erwarten gibt. Es gibt also eine ganze Menge zu erzählen über diesen scheinbar so einfachen und belanglosen Drogerieartikel. Nicht wahr, Anne?
Ja, eine Menge zu erzählen, das gibt es in der Tat, Andreas. Und deshalb legen wir jetzt auch mal gleich los und holen die Sonnencreme aus ihren Schatten.
Oh, wie immer, ich liebe deine Wortspiele.
Ja, ich verspreche dir, die ein oder andere Erleuchtung wirst du jetzt in den nächsten Minuten auch noch haben. Was ich schon mal wahnsinnig spannend finde, ist, dass Sonnencreme, das ist nicht einfach nur irgend so ein Kosmetikartikel. Denn anhand von der Sonnencreme kann man auch den gesellschaftlichen Wandel sehen.
Ich sehe, du hast mir Bilder mitgebracht mit zwei Damen drauf und die kenne ich natürlich. Das eine ist ein Gemälde von Kaiserin Sissi und das andere ist ein Modeschuh von keiner geringeren als Heidi Klum.
Genau, die beiden habe ich dir mitgebracht und du sollst dir jetzt mal diese Gesichtsfarbe von den beiden Frauen anschauen. Was fällt dir denn auf, wenn du dir die anguckst?
Oh, was mir auffällt, Kaiserin Sissi ist blass und Heidi Klum sieht aus, als hätte sie gerade 2 Wochen Côte d'Azur bei bestem Sonnenschein hinter sich braun gebrannt.
Ja, da könnte man jetzt fast neidisch werden, denn hier in Hamburg ist jetzt nicht gerade so Côte d'Azur-Wetter.
Ich schaue mal aus dem Fenster, du hast recht, aber wir nähern uns Côte d'Azur-Wetter.
Ja, ich hoffe es. Naja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass die beiden Frauen Schönheitsideale und Vorbilder ihrer Zeit waren. Nehmen wir jetzt mal die Sissi. Zu jungen Jahren, also zu Sissis jungen Zeiten, sage ich mal, war es noch so, dass die unteren Schichten eher auf dem Feld arbeiten. Das waren Seeleute oder Straßenarbeiter.
Das heißt, man sah ihrer Haut an, dass sie bei jedem Wetter draußen sein mussten.
Ja, genau so war das. Und der Adel und die höheren Schichten der Gegend, die hatten das Bestreben, anders auszusehen. Die wollten sich von diesem Pöbel, der draußen arbeitete, abheben.
Ja, die wollten zeigen, dass sie nicht draußen ackern mussten.
Ja, genau so war das. Und wer auf was auf sich hielt, der hatte einen blassen Teint.
Benutzte Kaiserin Sissi denn eigentlich schon Sonnencreme?
Ja, das machte sie. Sie benutzte Sonnencreme mit Zutaten wie Wachs, Mandelöl, Sesamöl und Rosenwasser. Also alles wohlklingende Zutaten. Aber da drin war auch noch Zink. Und dieser Zink wirkte wie so ein Sonnenfilter. Und heute würde man das mit dem Lichtschutzfaktor 25 labeln.
Also das verhalf Sissi zu ihrer noblen Blässe. Sag mal, weiß man eigentlich, wer die erste Sonnencreme erfunden hat?
Nee, das weiß man nicht. Also es ist zumindest nicht überliefert, wer sich das erste Mal Sonnencreme auf die Haut schmierte. Was man allerdings weiß, dass sich im alten Ägypten die Menschen die Augen puderten, was ja auch vor Sonnenstrahlung schützt.
Also du meinst, dieser schwarze Puder an den Augenlidern, ich dachte mal, es seien Schönheitsgründe gewesen.
Genau, Schönheitsgründe und aber auch Sonnenschutzgründe. Und was man auch weiß, war, dass die alten Römer bei Gladiatorenkämpfen auch mal sich ein Sonnensegel aufspannten, was ja auch eine Art von Sonnenschutz ist.
Die wenn wollten auch nicht verbrutzelt nicht werden, als sie sich das Massaker angeguckt
ja,
haben.
Ja, da wurden eher andere Leute leider verbrutzelt. Aber was man weiß, einer der ersten kommerziellen Sonnencremes, wie wir sie heute kennen, wurde in den 1930er Jahren von L'Oréal auf den Markt gebracht. Erfunden wurde sie vom Firmenchef Eugène Julia und die kannst du übrigens heute auch noch kaufen. Die heißt Ambre Solaire.
Ambre Solaire, na klar kenne ich die. Heißt übersetzt so viel wie Sonnenbernstein. Was für ein schöner Name. Aber wenn ich die jetzt richtig verstehe, ging es bei den Erstnutzern von Sonnencreme nicht um die Gesundheit, sondern es ging eigentlich nur um Schönheitsideale.
Genau, diese Schönheitsideale drehten sich übrigens ja nach der Zeit um. Schuld daran war die Industrialisierung. Denn jetzt war es so, dass die ganzen Arbeiter in den Fabrikhallen schufteten und blass wie Kreide waren. Und wer es sich leisten konnte, der machte Urlaub, zum Beispiel am Strand an der Côte d'Azur oder an der Ostsee.
Und spielte Tennis im Freien oder mal eine Partie Golf.
Genau, so war das. Und damit wurde auch die Bräune modern. Und spätestens als die Modeikone Coco Chanel zu einer Art Bräune-Influencerin wurde, denn man munkelt, sie zog einmal ohne Sonnenschirm Richtung Strand los und kam total gebräunt zurück.
Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt creme ich mich ein, weil ich meine Haut vor Hautkrebs schützen will. Wusste man damals eigentlich schon von dem Zusammenhang zwischen Sonne und Hautkrebs? Ich meine, es müssten doch, wenn wir mal zurückdenken, eine ganze Menge Feldarbeiter an Hautkrebs gestorben sein.
Ja, davon ist vermutlich auszugehen. Aber was man zumindest sagen kann, Krebs kannte man, das weiß man durch Ausgrabungen aus dem alten Ägypten. Früher war es aber so, dass die Menschen ja generell nicht so alt wurden. Und wegen dieser geringeren Lebenserwartung starben sie vermutlich auch nicht so oft an Krebs. Da gab es eher andere fiese Krankheiten wie Tuberkulose oder Cholera.
Und wann kam man dahinter, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen UV-Strahlung und Hautschädigung?
Ja, also diese Erkenntnis, was UV-Strahlung ist, das verdanken wir einem Physiker. Der gute Mann hieß Johann Wilhelm Ritter und hat 1811 die UV-Strahlen entdeckt. Jetzt ist es aber so, dass man lange davon ausging, dass der gesundheitliche Nutzen und ja auch Schaden durch die Hitze der Sonnenstrahlen kommt, bis der britische Arzt Everett Home zum Beispiel festgestellt hat, dass gar nicht die Wärme, sondern chemische Prozesse dafür zuständig sind, dass man ja einen Sonnenbrand bekommt.
Sag mal, was passiert denn jetzt eigentlich ganz genau durch die Sonnenstrahlung mit oder unter unserer Haut?
Ja, jetzt reden wir ja schon die ganze Zeit über UV-Strahlen. Jetzt müssen wir diese UV-Strahlen uns nochmal genauer anschauen. Insbesondere zwei, und zwar die UVB und die UVA-Strahlung. Die UV-Strahlung A, das ist die Strahlung, die tiefer in die Haut eindringt, runter bis zur sogenannten Lederhaut, den unteren Hautschichten. Sie ist langwelliger, aber dafür energiearmer, zerstört aber dennoch dort Zellen und führt zu schnelleren Hautalterung. Und ich werfe da jetzt mal ein Stichwort ein.
Lass mich raten. Es geht um Falten.
Genau, Falten. Ich sag ja nur, wer möchte die schon haben? Na gut. Also, wir fassen mal zusammen. UVA-Strahlen sind die mit den Falten, aber Hautkrebs verursachen beide, die UVA- und die UVB-Strahlung. Und zwar nochmal kurz zu den UVB-Strahlen. Das sind die Strahlen, die in die oberen Schichten eindringen und dort Dermatitis solaris, besser bekannt auch als Sonnenbrand, verursachen. Ja, und dieser Sonnenbrand, der ist brandgefährlich.
Dermatitis solaris, das klingt ja schon fast schick, wenn es nicht so gefährlich wäre. Sag mal, heißt das jetzt, dass UVA- und UVB-Strahlung beide gleichermaßen für Hautkrebs verantwortlich sind? Denn da gibt es ja dann auch immer solche Stammtischweisheiten, dass nur die eine Strahlung wirklich schädlich ist.
Ja, also mittlerweile weiß man, dass beide für Hautkrebs Hautkrebs verursachen. Sogenannte maligne Melanome entstehen durch Mutation der pigmentbildenden Zellen der Oberhaut. Diese verändern sich und vermehren sich dann als Tumorzellen. Also man kann sagen, dass die UV-Strahlung das Erbgut schädigt und zu viel Sonne auf jeden Fall schädlich ist, vor allen Dingen in den ersten Lebensjahren.
Das heißt, man kann also gar nicht früh genug damit anfangen, sich mit Sonnencreme einzuschmieren und vor allen Dingen seinen Nachwuchs, richtig?
Ja, genau so ist das.
Jetzt creme ich mich selber natürlich ständig ein, aber was ich in Wahrheit überhaupt nicht weiß, ist, wie Sonnencreme funktioniert. Ich denke da jedes Mal drüber nach, will das mal nachlesen, aber ich habe es bisher noch nicht getan. Ja, sag mal, was für ein Mechanismus wird da in Gang gesetzt, wenn ich mich einschmiere?
Ja, also es gibt zwei Wirkweisen von Sonnencreme, zwei Möglichkeiten, sich die Sonne von Leib zu halten. Abgesehen davon natürlich, dass du jetzt in den Keller gehen könntest und gar nicht mehr rausgehst.
Nein, das kommt nicht in Frage.
Ja, deswegen. Schön, dass es Sonnencreme gibt. Und zwar die zwei Wirkmechanismen. Ich nenne da mal zwei Stichwörter. Reflexion und Absorption. Reflexion ist, dass die Inhaltsstoffe der Sonnencreme sich auf unsere Haut legen und dann das Sonnenlicht reflektieren bzw. streuen.
Also so ganz nach dem Motto, was mich nicht berührt, kann mir nicht schaden. Das heißt, durch die Sonnencreme verpasse ich mir so eine Art Spiegelschicht auf der Haut.
Ja, man spricht dann auch von anorganischen Filtern oder noch bekannter mineralischen oder physikalischen Filtern. Dafür, um diesen Effekt zu bekommen, werden mineralische Pigmente in eine Creme gemischt. Mit der cremst du dich dann ein und sie reflektiert das Sonnenlicht. Es entsteht also so eine Art physikalische Barriere. Also das Bild, was du vorhin genannt hast vom Verspiegeln der Haut, ist gar nicht mal so eine falsche Vorstellung.
Sind das dann die Cremes, die man manchmal sieht, wenn Leute so völlig weiß eingeschmiert sind, etwa beim Skifahren?
Ja, genau das sind die. In diese Cremes werden nämlich Mineralien wie Titanoxid und Zinkoxid beigemischt und die ziehen nicht in die Haut ein. Das erkennt man an diesem typischen Weißel-Effekt. Du hattest ja vorhin danach gefragt, was gibt's denn Neues in der Sonnencreme-Forschung? Und das ist ein Teil davon. Man versucht nämlich, diese reflektierenden Sonnencremes so zu mischen, dass sie auf der Haut aufgetragen werden und nicht sichtbar sind und trotzdem das Sonnenlicht reflektieren. Und ja, dann sieht man am Ende nicht so aus wie ein eingepuderter Vampir.
Okay, also das war die mineralische Sonnencreme. Sie funktioniert wie so eine Art Schutzschild gegen Sonnenstrahlen. Aber was ist jetzt mit der Absorption? Absorption heißt ja so viel wie einsaugen. Aber die Sonnenstrahlung wird da doch nicht eingesaugt, oder etwa doch?
Ja, doch, tatsächlich kannst du dir das so vorstellen. Die Sonnenstrahlen werden eingesaugt, um dann unschädlich gemacht zu werden. Ja, und dafür werden chemische Substanzen in die Cremes gemischt, das ist natürlich keine Überraschung, die das UV-Licht absorbieren. Die dringen dann in die Haut ein und bilden dort ein Schutzschild. Die chemischen Sonnencremes enthalten nämlich absorbierende Moleküle, die Strahlung aufnehmen, umwandeln und in Form von harmlosen Infrarotlicht bzw. Wärme wieder abgeben können. Also das sind echte Supermoleküle. Du kannst dir das so ein bisschen wie schwarzes Material vorstellen, dass das Licht schluckt und sich dabei erwärmt.
Wie ein schwarzes Loch auf der Haut.
Ja, nur, dass wir diesmal nicht im All sind, sondern über die Sonne sprechen. Ja, genau. Und bei diesen chemischen Sonnencremes redet man auch von organischen Filtern, umgangssprachlich auch chemische oder synthetische Filter genannt. Und Wirkstoffe willst du ja bestimmt auch wissen. Das sind zum Beispiel Kampfer, Derwate oder Salicylate.
Okay. Sag mal, was ist denn jetzt besser, der chemische Absorptions- oder der mineralische Reflexionsfilter?
Ah, Andreas, da machst du jetzt eine Riesendiskussion hier auf. Genau, die Ansprüche an die Kosmetika steigen natürlich und welche nun besser ist, da gibt es viele Diskussionen drüber. Die reflektierende Sonnencreme dringt zum Beispiel nicht in die Haut ein.
Aber ich würde jetzt mal sagen, das Allerwichtigste ist, dass es am Ende auf den Lichtschutzfaktor ankommt.
Okay, je höher der Lichtschutzfaktor, desto länger kann ich draußen bleiben. Aber sag mal, wie berechnet sich denn das? Gibt es da eine Formel?
Na klar, gibt es da eine Formel. Der Lichtschutzfaktor gibt an, wie viel man länger mit Sonnencreme draußen in der Sonne sein kann, ohne dass man einen Sonnenbrand bekommt. Also, um das mal in anderen Worten zu formulieren, wie viel UV-Strahlen letztendlich blockiert werden. Ich gebe dir da mal ein Beispiel. Angenommen, eine Person kann bei einem bestimmten UV-Index 10 Minuten draußen in der Sonne bleiben und bekommt während dieser 10 Minuten keinen Sonnenbrand. Sie hat also ja so eine Art Eigenschutz, die je nach Hauttyp ganz unterschiedlich ist.
Okay, und helle Haut kann weniger lange in der Sonne bleiben, dunkle Haut wesentlich länger.
Ja, genau so ist das. Jetzt kommen wir aber nochmal auf das Beispiel zurück. Wenn diese Person sich jetzt Sonnenschutzmittel 30 auf die Haut draufschmiert, dann verlängert sich die Zeit, die sie draußen bleiben kann, ohne dass sie von der Sonne verbrutzelt wird. Also ich sage jetzt mal 10 Minuten Eigenschutz mal 30 Lichtschutzfaktor macht 300 Minuten. Das heißt, die Person kann volle 5 Stunden draußen bleiben, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen. Es gilt also, je höher der Schutz ist, desto länger kann man draußen bleiben. Aber ein Komplettschutz ist so eine Sonnencreme natürlich nicht.
Naja, also 5 Stunden in der prallen Sonne, das muss ich wirklich nicht haben. Ich meine, ich finde es ja immer noch wahnsinnig spannend, wie viele Menschen ich im Urlaub sehe, die wie Grillhähnchen um den Hotelpool liegen, manche schon so verkokelt, dass es einem beim Hinschauen wehtut.
Ja, ich kriege jetzt auch gerade so ein bisschen Phantomschmerz vom letzten Sonnenbrand. Oder schon allein beim Gedanken da dran. Boah. Tut es an der Haut weh. Naja, aber was ich noch erzählen wollte, Sonnencreme ist übrigens auch eine Generationssache. Ich habe da neulich einen ganz spannenden Artikel drüber gelesen. Der Titel war Generation Sonnencreme. Früher war Sonnencreme eine Entscheidung gegen Sonnenbrand und Hautkrebs. Und ich zitiere mal, heute ist sie Ersatzreligion.
Ersatzreligion, Sonnencreme als Ersatzreligion, steile These, aber das musst du mir mehr erklären.
Ja, also in den Artikel ging es letztendlich darum, dass man anhand der Benutzung die Generationen auseinanderhalten kann, denn die Jungen ab Millennials plus baden quasi in Sonnencreme, also ein bisschen wie Kaiserin Sissi das auch gemacht hat. Und ich gestehe es, ich gehe auch nur noch mit Lichtschutzfaktor 30 raus, während ältere Semester sich wohl eher durchbrutzeln lassen.
Das heißt, man braucht gar nicht mehr zu fragen, wie alt bist du, sondern man fragt einfach, welchen Lichtschutzfaktor benutzt du, und dann weiß man, aus welcher Generation jemand stammt.
Ja, das kannst du ja mal austesten. Und ja, Andreas, ich habe dir übrigens was mitgebracht.
Oh, welche Überraschung, Sonnencreme. Und wie ich als Kenner jetzt weiß, ist es eine mineralische, die reflektiert. Ultraschutz und Pflege, wasserfest, Lichtschutzfaktor 50. Liebe Anne, ich danke dir und klasse, dass du uns so viel über Sonnencreme verraten hast.
Ja, gern geschehen, und ich hoffe, sie beschert dir ein sonniges Gemüt.
Oh, deine Wortspiele sind unübertroffen und sie verursachen keinen Sonnenbrand. Das war's für heute bei Schneller Schlau. Damit verabschieden wir uns bis zur nächsten Folge. Und weil uns das Thema Sonnencreme tatsächlich so am Herzen liegt, hier noch einmal die Sonnencreme-Kolumne von Mary Schmick im amerikanischen Original.
Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.